Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatos-Chefredakteur Martin Rümmele.
Heute sprechen wir wieder einmal über das beherrschende Thema der vergangenen Monate im Gesundheitswesen. Die Abstimmung zwischen niedergelassenen und stationärem Bereich und die Pläne zwischen Bundesländern und Krankenkassen in der Bundeszielsteuerungskommission. Wir sprechen diesmal mit jenem Mann, der für die Bundesländer in der Umsetzung in den Monaten eine zentrale Rolle spielen wird. Denn das Bundesland, aus dem er kommt, hat den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz und das ist die Steiermark. Dr. Karl-Heinz Kornhäusl ist dort als Landesrat zuständig für die Schwerpunkte Gesundheit, Pflege und Kultur und er ist Facharzt für Innere Medizin. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Gespräch mit uns.
Ja. Ich sage herzlichen Dank und freue mich auf unser Gespräch.
Wie in jeder Folge dieses Podcasts sehen wir uns zu Beginn einfach ein paar Fakten auch an. Generell steuern in Österreich die Länder und Gemeinden etwa ein Drittel der gesamten Staatsausgaben. Bei den Gesundheitsausgaben sind es sogar 51%. Von den gesamten Ausgaben der Länder und Gemeinden ist Gesundheit zahlenmäßig der bedeutendste Bereich. 27% der gesamten Ausgaben der Länder und Gemeinden sind Ausgaben für Gesundheit. Im Vorjahr hatte die Bundesregierung intensiv mit den Bundesländern und den Gemeinden den Finanzausgleich und die sogenannte 15a-Vereinbarung verhandelt. Allerdings fordern jetzt die defizitären Krankenkassen mehr Geld. Auch die Bundesländer wollen mehr Geld.
Sehr geehrter Herr Landesrat, ganz allgemein, wie schwierig ist es bei so einem heißen Thema wie der Gesundheitsversorgung mit vielen unterschiedlichen Interessenlagen pragmatische Lösungen zu entwickeln?
Ja, ich bin ja selber schon seit sehr, sehr vielen Jahren gesundheitspolitisch aktiv, war in der österreichischen Hochschülerschaft schon engagiert, im Anschluss in der Ärztekammer, auch auf Bundesebene, war ich Gesundheitssprecher im Bundesrat für die Volkspartei und darf jetzt seit Oktober 23 im Landesrat sein. Von daher kenne ich die Landschaft sehr, sehr gut und Sie sprechen es an. Es ist natürlich ein unheimlich verworrenes, auch verfilztes Feld, muss man sagen, mit den verschiedensten Zuständigkeiten über zig Ebenen, sei es, was Verantwortlichkeiten und Kompetenzen anbelangt, sei es, was die Finanzierungsströme anbelangt. Und das stimmt, das macht es natürlich nicht leichter. Du hast die verschiedensten Interessenslagen, das ist etwas ganz Normales, das gibt es in allen Bereichen des Lebens. Aber vor allem in der Gesundheit macht es das natürlich nicht weniger kompliziert. Ich glaube, wichtig ist, dass man bei all den Baustellen, die wir haben, und ich bezeichne sie bewusst als Baustellen, braucht doch keine Schönrederei. Ich sage ja, dass wir Probleme haben in unserem Gesundheitswesen, trotzdem schon die Erkenntnis immer wieder durchkommen sollte, dass wir in einem, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen martialisch, trotzdem gelobten Land leben, wenn es um Gesundheitsversorgung geht. Und ich erlebe das ja selber jeden Tag im Gespräch mit vielen Menschen, wenn ich die Frage stelle, na gut, aber wo würden es denn lieber behandelt werden, wo würden es lieber leben? Da ernte ich eigentlich in 99,9% zustimmendes Nicken, wenn wir dann alle gemeinsam feststellen, dass es uns trotzdem gut geht in Österreich. Das ändert aber nichts daran. Wir haben unheimlich viele Baustellen, die wir angehen müssen. Stichwort Kompetenzverteilung, Stichwort Finanzierungsströme, Stichwort Budget generell. Es ist bereits im Aufreißer angesprochen worden. Und das sind schon große Brocken und große Steine, die wir da bewegen müssen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist mir auch klar. Aber was ich schon sehe, ist jetzt ein gemeinsames Bewusstsein aller Partner im System, dass es ein More of the Same eigentlich nicht geht.
Machen wir es vielleicht noch konkret, bevor wir uns auch diese Probleme im Detail dann ansehen, die Sie gerade angeschnitten haben. Reden wir vielleicht noch auch über die Schwierigkeit, mit den Stakeholdern da insgesamt ins Gespräch zu kommen. Sie sind selbst Internist und haben Erfahrung aus Ihrer Arbeit auch in einem Tageskrankenhaus, in einem öffentlichen Krankenhaus. Das ist doch eher ungewöhnlich. Meistens kommen Gesundheitslandesräte und Landesrätinnen eher aus der Verwaltung. Auch auf der Bundesebene ist das öfters der Fall. Meine Frage ist, hilft Ihnen Ihre Ausbildung beispielsweise im Umgang auch mit der Ärztekammer? Sie haben es angeschnitten, dass Sie dort auch selber Funktionär waren, oder sind Sie in Ihrer Funktion jetzt dort quasi Persona non grata? Und ist es schwieriger dann im Umgang mit anderen Gesundheitsberufen, wenn man diese Geschichte hat, beispielsweise mit den Apothekern und Apothekerinnen?
Nein, also ich sage einmal so, es ist definitiv kein Nachteil, dass ich Arzt bin. Es ist kein Nachteil, dass ich mein Studium in Österreich zwar mit Auslandsaufenthalt einen kurzen absolviert habe, dass ich die komplette Allgemeinmedizinerausbildung in den verschiedensten Häusern der Steiermark absolviert habe, dass ich viele Jahre als Notarzt tätig war, Facharztausbildung gemacht habe. Das ist kein Nachteil. Das allein macht es aber wahrscheinlich jetzt auch nicht aus. Und wie eingangs erwähnt, war ich immer schon gesundheitspolitisch interessiert. Und das ist natürlich schon ein gewisses Rüstzeug, auch die Jahre in der Ärztekammer, das Verstehen der Mechanismen, niedergelassene Ärzteschaft, Spitalsärzteschaft, die anderen Gesundheitsberufe, die Zusammenarbeit mit den anderen Gesundheitsberufen, das Sozialversicherungssystem. Das ist schon ein gutes Rüstzeug, darf ich sagen, das ich mitbekommen habe. Und nein, natürlich, es ist auch kein Nachteil, wenn man die handelnden Personen kennt, sowohl in der Steiermark als auch auf Bundesebene. Also ich hoffe jetzt nicht, dass ich eine Persona non grata für andere Gesundheitsberufe bin. Ganz im Gegenteil, ich habe mich immer als jemand verstanden, der versucht, das große Ganze zu sehen, und habe persönlich für mich so ein Credo im Laufe der Jahre entwickelt, nämlich, dass ich zumindest versuche, immer die Dinge durch die Augen des anderen zu sehen. Warum denkt er oder sie so? Warum handelt sie oder er so? Und das macht es dann oft ein Stück weit leichter im politischen Alltag.
Herr Landesrat, Sie haben von Rüstzeug gesprochen. Rüstzeug kann man auch in einem Wahlkampf sehr gut verwenden. Eines der wesentlichen Themen im vergangenen Wahlkampf in der Steiermark war das sogenannte Leitspital im Bezirk Liezen in der Obersteiermark. Und das sollte letztlich drei Krankenhäuser zusammenfassen. Und seit Jahren gab es dann in der Bevölkerung entsprechende Proteste oder Widerstand in der Bevölkerung und auch seitens des politischen Mitbewerbs. Die nun ventilierte sogenannte Lösungsvariante B, also das Spitalsnetz Liezen, soll alle drei Spitalstandorte in Badersee, Schladming und Rottenmann nun beibehalten und dabei insbesondere dem LKH Rottenmann mehr Gewicht geben. Auch hier gibt es schon sehr laute Gegenstimmen. Auch in anderen Bundesländern gibt es Debatten über Reformen. Niederösterreich, Vorarlberg, aber auch in Wien in Wirklichkeit. Warum tut man sich generell so schwer, der Bevölkerung Reformkonzepte zu vermitteln?
Ja, Sie sprechen es völlig richtig an. Das ist kein steirisches Phänomen. Das ist ein bundesweit österreichisches Phänomen. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, das ist in Wahrheit ein Phänomen, das sich wahrscheinlich durch ganz Europa zieht und durch die ganze Welt. Es ist generell eine Entwicklung, die mir bis zum gewissen Grad Sorgen bereitet, ja, auch wenn das jetzt nicht unmittelbar politische Kategorie ist, nämlich, dass Gesundheit immer öfter so als Spielball der Politik verwendet wird. Und ich meine jetzt nicht die Gesundheit an sich, sondern vor allem und in erster Linie die Sorgen der Menschen um die Gesundheitsversorgung im Land. Und ja, auch wenn wir wirklich da und dort große Baustellen haben, da wiederhole ich mich, glaube ich, gibt es trotzdem einen Grund, auch eine gewisse Zuversicht auszustrahlen und einen gewissen Optimismus. Und das sollte eigentlich Aufgabe der Politik sein, genauso wie es Aufgabe aller Parteien sein sollte, zu sagen, okay, da stehen jetzt die Patientinnen und Patienten im Vordergrund, da steht die Gesundheit der Steirer, der Österreicherinnen und Österreicher im Vordergrund, und wir nehmen uns da ein Stück weit zurück und ziehen an einem Strang. Das ist im Laufe der letzten Jahre bis zum gewissen Grad erodiert, weil natürlich politische Kräfte auch bemerkt haben, dass man damit Stimmen gewinnen kann. Um jetzt zu dem von Ihnen angesprochenen Thema zu kommen, im Bezirk Liezen. Möchte vielleicht eines vorwegschicken: Wir sind in der Steiermark schon sehr mutige Wege gegangen, und ich spreche da ganz konkret die Schaffung unserer Spitalsverbünde an. Nur um ein Beispiel zu nennen, wir haben die Spitäler Leoben, Bruck an der Mur mit Zuschlag zu einem Spitalsverbund LKH Hochsteiermark zusammengefasst, haben aus 3 anästhesiologischen Abteilungen und 3 chirurgischen Abteilungen eine chirurgische bzw. anästhesiologische Abteilung gemacht an einem Schwerpunkthaus, das eben unser operatives Haus ist. Wir haben dafür die Abteilung für Lungenkrankheiten, die bisher in Leoben war, nach Bruck an der Mur verortet, beziehungsweise passiert das Anfang des nächsten Jahres, wo bereits eine große Kardiologie mit 2 Herzkatheter-Tischen steht und dort ein Herz-Lungen-Zentrum in Zukunft entstehen wird. Das heißt, wir sind jetzt schon in den letzten Jahren den Weg gegangen und haben da durchaus mutige Schritte eingeschlagen. Ich sage ganz ehrlich, das war nicht immer leicht. Ich sage auch, dass es da schon teilweise massiven Gegenwind gegeben hat. Und ich aber trotzdem das Gefühl hatte, wenn man redet, wenn man Dinge erklärt, wenn man versucht darzulegen, warum jetzt etwas Sinn macht, die meisten es dann trotzdem verstehen und auch mitgehen. Ja. Wie gesagt, noch einmal, wir waren da in der Steiermark, glaube ich, durchaus, wenn es um manche Dinge geht, Vorreiter. Wir haben mehrere Spitalsverbünde mittlerweile, LKH Oststeiermark bestehend aus 3 Häusern, LKH Südweststeiermark bestehend aus 3 Häusern, wo wir eben den einzelnen Standorten einzelne Spezialdisziplinen verortet haben und auch weiter verorten werden. So, und jetzt zum Bezirk Liezen. Die Diskussion dort oben zieht sich und das ist natürlich auch Selbstkritik an uns, an der Politik, an der steirischen Politik über viele, viele Jahre dahin, kann man jetzt sagen, zu lang. Es hat vor mittlerweile, glaube ich, sind es 8 Jahre, den Beschluss gegeben, dort dieses eine Spital in Steinach zu bauen und bereits damals hat es massiven Gegenwind eigentlich aller Oppositionsparteien im steiermärkischen Landtag gegeben. So, und jetzt hat es im letzten Jahr im November die steirische Landtagswahl gegeben. Das Ergebnis ist bekannt. Ich glaube, das braucht man an dieser Stelle auch nicht näher ausführen. Und jetzt ist die Situation die, dass es meilenweit für den gesamten steirischen Landtag keine Mehrheit für ein Spital gäbe. Unser derzeitiger Koalitionspartner hat dann Mia Hell daraus gemacht, dass sie das nicht wollen, die Freiheitliche Partei. Es waren die Grünen immer dagegen, es waren die Neos immer dagegen, es waren die Kommunisten, die ja in der Steiermark im Landtag sitzen, immer dagegen. Und auch unser ehemaliger Koalitionspartner, die Sozialdemokratie, hat verkündet, naja, eigentlich war es uns nie wirklich ein Herzensanliegen. Das ist die Situation, vor der wir jetzt stehen. Das heißt, es gibt keine Mehrheit im Landtag, Punkt 1, und es gibt ein sehr klares Wählervotum. Also ich möchte für mich nur eines festhalten. Ich habe mich nie weggedreht vom Plan A des zentralen Spitals in Steinach und das werde ich auch nicht tun, so wie auf dem Koalitionspartner gesagt. Aber ich muss natürlich Mehrheiten akzeptieren in diesem Land. Und wenn es die Mehrheit für ein Spital im Bezirk weit und breit nicht gibt, dann ist es jetzt schon auch meine Aufgabe zu sagen, wie können wir mit dem, was wir haben, das Beste herausholen und wie ist es möglich, das Beste aus der Situation zu machen. Das ist der Grund, warum wir diese 8-köpfige Expertinnen und Expertenkommission ins Leben gerufen haben. Das sind wirklich Namen, die im Bereich der Gesundheitspolitik, der Versorgungsstrategien bekannte und große Namen sind. Ich denke da an Herwig Ostermann zum Beispiel. Ich denke da an Volker Amelung, der an der Medizinischen Hochschule Hannover also tätig ist. Das sind schon Leute, die sich auskennen. Und so hat man in dieser Kommission dieses Spitalsnetz Liezen erarbeitet, wo man sagt, wir haben 3 Standorte. So wie es bisher war, kann es nicht weitergehen. Aber wenn wir Fokus legen für einzelne Spezialisierungen oder Tätigkeitsbereiche in den einzelnen Häusern, dann ist es möglich und dann ist es lebbar, dort eine solide Versorgung aufrechtzuerhalten. Und ich möchte noch was dazu sagen. Das Ganze passiert ja selbstverständlich auf Grundlage der Vorgaben des österreichischen Strukturplan Gesundheit. Also man könnte ja gar nichts machen, was nicht den Vorgaben des ÖSG entspricht. Und von daher bin ich natürlich auch sehr froh und dankbar, dass Professor Herwig Ostermann Teil dieser Kommission war, weil als GÖK-Vorsitzender ist er einer der Hauptverantwortlichen für die Vorgaben des ÖSG. Aber da sind schon noch einige Kilometer zu machen, bis es überhaupt soweit ist. Ich spreche da vor allem jetzt die Kooperation mit anderen Bundesländern, konkret mit Oberösterreich und Salzburg an. Das wäre, das ist eine Voraussetzung, damit dieser Plan B überhaupt funktioniert. Und das wäre gleichzeitig, und wenn man jetzt das Positive hervorkehren will, und ich habe immer gesagt, man muss versuchen, trotzdem Zuversicht und Optimismus zu versprühen und auch zu leben, das wäre tatsächlich ein Paradigmenwechsel in Österreich, dass erstmals Gesundheitsversorgung nicht an einer Bundesländergrenze endet, sondern zwei Bundesländer sagen, ja, wir gehen hier gemeinsame Wege, wir versorgen diese Patientinnen und Patienten gemeinsam.
Der Hintergrund für dieses Thema ist ja letztlich das Geld und die Frage, wie die Länder das aufbringen, beziehungsweise, dass das in den Ländern, gerade im Spitalsbereich, einfach die Ausgaben da immer steigen. Jetzt wollten die Länder auch schon im Finanzausgleich mehr Geld für die Spitäler. Überall herrscht dort Personalknappheit, die demografische Entwicklung macht die Gesundheitsversorgung auch nicht billiger. Ich frage jetzt mal ganz allgemein, ist es überhaupt attraktiv für ein Bundesland, Spitalseigentümer zu sein?
Also ich darf Ihnen sagen, und ich liebe wirklich das, was ich machen darf zur Zeit und das, was ich die letzten 15, 16 Jahre als Arzt gemacht habe. Aber es gibt Tage, da ist es durchaus ein lebensverkürzender Prozess, wenn man für die Spitalspolitik im Land zuständig ist. Na, der Spaß beiseite. Es geht uns allen gleich und wir sitzen auch alle im selben Boot. Und ich habe das eingangs schon irgendwo gesagt, ich kenne im Augenblick, glaube ich, keine Gebietskörperschaft vom Bund über die Länder bis hin natürlich zu den kleinsten Kommunen, bis hin zu den Sozialversicherungen, wo jetzt Geld üppigen Ausmaßes vorhanden wäre. Das heißt, natürlich muss man auch schauen auf diese Dinge. Die Forderung der Länder in Richtung Bund, da mehr Geld zur Verfügung zu stellen, das ist, glaube ich, eine mehr als legitime, weil wir ja auch jeden Tag Versorgung sicherstellen im Land. Das ist ja auch ein gesetzlicher Auftrag, die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Sie haben auch angesprochen den demografischen Wandel. Na, der ist, wie er ist. Der ist ja gleichzeitig auch Zeichen der guten medizinischen Versorgung. Ich will da niemanden mit Zahlen langweilen, aber sie sind recht eindrucksvoll. Steirische Zahlen, aber ich gehe davon aus, dass es in den anderen Bundesländern ähnlich aussehen wird. Wir haben zwischen dem Jahr 2000 und 2035 einen errechneten Anstieg von über 65-jährigen Menschen um 78%. Also ein 78-prozentiger Anstieg von über 65-Jährigen in der Steiermark zwischen 2000 und 2035. Das heißt, wir werden immer älter, eben auch mitunter der medizinischen Versorgung geschuldet, unter Anführungszeichen. Jetzt müsste ich sagen, Klammer auf, wir werden auch nicht zwingend gesünder älter, Klammer zu. Da sind wir wieder beim Thema gesunde Lebensjahre, Prävention. Also das ist natürlich auch ein abendfüllendes Thema. So, und gleichzeitig, und das ist der Moment, wo sie die Katz sprichwörtlich in den Schwanz beißt, haben wir immer Jüngere. Und ich habe Zahlen aus der Bildungsdirektion bekommen. Wir hatten vor 40 Jahren, also das ist ungefähr, wo ich geboren wurde, ich bin jetzt 43, vor 40 Jahren hatten wir 25.000 15-Jährige in der Steiermark. Das ist das Alter, wo man sich entscheidet, mache ich einen Lehrberuf, gehe weiter in die Schule, dann vielleicht studieren. Und jetzt könnte ich Sie raten lassen, wie viel wir heute haben. Ich sage es Ihnen, es sind knapp 12.000. Das heißt, wenn sich alle Bereiche unseres Lebens, der Wirtschaft, der Industrie, Tourismus und wir reden heute über Gesundheit und Pflege, die Frage stellen, wo sind die Arbeitskräfte, wo sind die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, dann ist ein wesentlicher Teil der Antwort, die sind nie auf die Welt gekommen. Die sind schlicht nicht geboren worden. Und das ist die Situation, mit der wir jetzt alle umgehen müssen. Eine älter werdende Bevölkerung und weniger, deutlich weniger Junge, die nachdrängen in die Berufe. Punkt 1. Punkt 2, der medizinische Fortschritt. Naja, ich darf hier wirklich mit Experten diskutieren. Danke noch einmal an dieser Stelle. Sie alle wissen das. Wir haben heute Therapien für Krankheiten. Diese Krankheiten wären vor 10, 15, 20 Jahren definitiv noch ein Todesurteil gewesen. Ich selbst bin ja Gastroenterologe, war auch im endoskopischen Bereich verstärkt tätig und habe konkret auch ERCPs durchgeführt, also Gallengangsdarstellungen und Interventionen. Naja, wenn ich denke, das waren früher Riesenoperationen, wenn ich am Gallengang etwas machen musste, chirurgisch, mit Tage- und wochenlangen Spitalsaufenthalten. Heute, wenn der Eingriff gut geht, ist ein Tagesklinisch durchführbar oder der Patient geht am nächsten Tag nach Hause. Also es hat sich unheimlich geändert. Mit dem medizinischen Fortschritt sind natürlich auch die Kosten gestiegen. Ja? Ich denke da an die neuen Therapien, die es mittlerweile gibt, Immuntherapien beispielsweise, wo ein Zyklus ja gleich so viel kostet wie eine kleine Wohnung, jetzt mal ein bisschen drastischer dargestellt. Ja? Und das alles stellt uns natürlich vor Herausforderungen. Und wenn ich mir das Budget anschaue, aus den steirischen Krankenhäusern, sprich der Kages, dann sind es natürlich zwei Bereiche, wo wir besondere Steigerungen zu verzeichnen haben. Das ist das Personal und das ist der sogenannte ärztliche Verantwortungsbereich, sprich Therapien, Diagnostik etc. Und das ist die Situation, vor der wir stehen und mit der wir umgehen müssen. Und jetzt darf ich vielleicht abschließend, und ich weiß, es soll nicht zu lang werden, zu einem Punkt kommen. Ich habe vorhin gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein gutes Gesundheitswesen in Österreich haben. Vor allem, wenn es um Akutversorgung geht, vor allem, wenn es um die notärztliche Versorgung geht, vor allem, wenn es um Therapien geht, die absolut notwendig sind für das Leben. Ja. Was ich damit sagen will, ist, ich bin gleichzeitig auch der festen Überzeugung, dass wir jeden Bedarf der Menschen im Land decken müssen. Ich glaube aber auch, dass wir nicht zwingend jedes Bedürfnis decken müssen. Es gibt für mich einen eklatanten Unterschied zwischen Bedarf und Bedürfnis. Und ich möchte es bildlich kurz anhand einfacher Beispiele. Wenn ich heute eine akute Gallenblasenentzündung habe, eine Blinddarmentzündung, dann ist der Bedarf der Operation gegeben. Punkt. Das ist auch zu machen. Wenn ich heute eine Krebserkrankung erleide oder eine Krebsdiagnose bekomme, dann ist absolut der Bedarf da, dass ich sofort mit den weiterführenden Untersuchungen starten kann und dass eine Therapie eingeleitet wird. Punkt. Wenn ich aber seit 2 Tagen Knieschmerzen habe und glaube, ich muss heute oder morgen eine Magnetresonanztomographie durchführen lassen, dann muss ich sagen, ist das ein persönliches Bedürfnis möglicherweise. Aber ich glaube, dass dieser Bedarf nicht gegeben ist, ja, noch 2 Tagen gleich MR durchführen zu lassen. Und ich weiß nicht, wie viele Kolleginnen und Kollegen zuhören, die selber im Spital sind. Das ist ja unser täglich Brot. Na, in wie vielen Nachtdiensten bin ich gesessen, wo Menschen genau mit solchen Dingen gekommen sind. Sie brauchen jetzt ein MR, sie brauchen jetzt dieses oder jenes. Oft überhaupt nicht bösartig, einfach nachgelesen im Internet. Das ist in dem Zusammenhang ja Fluch und Segen zugleich. Dann nicht gewusst, wer ist meine erste Anlaufstelle, Stichwort Hausärztinnen und Hausärzte. Und dann sitzt man in der Notaufnahme mit eigentlich banalen Beschwerden, die viel, viel besser im niedergelassenen Bereich abgehandelt werden könnten, und stellt eine Forderung, weil man gelesen hat im Internet, dass das jetzt die logische Untersuchung auf diese Beschwerden ist. Und da haben wir ein Problem. Und ich glaube, da müssen wir auch massiv ansetzen beim Thema Patientenlenkung. Das ist kein schönes Wort. Mir ist aber auch kein besseres bisher eingefallen, muss ich dazu sagen, weil ansonsten werden wir das System definitiv überlasten, um dann wieder abzuwarten.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt 3-mal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at.
Der Ort, um viele diese Themen auch anzusprechen, ist auch die angekündigte Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Kommt da jetzt dann tatsächlich auch eine gemeinsame Struktur, eine gemeinsame Finanzierung aus einer Hand? Und wer wird diese Hand sein? Oder konkret gefragt, geben die Länder letztlich dann die Spitäler ab? Oder wird die ÖGK wiederum, wie wir es jetzt gerade vor kurzem auch diskutiert haben, wird die ÖGK wieder verländert?
Also ich habe jetzt keine Kristallkugel, in die ich reinschauen kann. Von daher bin ich jetzt vorsichtig mit irgendwelchen Prognosen. Was ich sagen kann, und das ist im Laufe des Gesprächs jetzt auch schon gefallen, was ich jedenfalls orte und sehe, ist ein starkes Bewusstsein aller. Und das ist einmal eine gute gemeinsame Basis, dass es niemanden gibt, der hier irgendwas, weiß Gott wie, schön redet, auf gut steirisch gesagt, oder der irgendetwas negiert. Ich darf vielleicht auch für die Steiermark in Anspruch nehmen, dass wir ein sehr gutes Miteinander insgesamt haben, Land bzw. Landespolitik, Gesundheitsfonds, Ärztekammer, ÖGK und auch einige gemeinsame Projekte schon ins Leben gerufen haben. Ich denke da an eine von mehreren Sozialversicherungsträgern und Spitalsträgern ins Leben gerufene Portalambulanz im Westen von Graz. Ich denke da an gemeinsame Projekte im niedergelassenen Bereich, Stichwort Teledermatologie, Stichwort Reduzierung der Wartezeiten auf Katarakt, also grauer Star-Operationen. Und das ist nur gelungen, weil wir gemeinsam in der Landeszielsteuerung da an einem Strang gezogen haben. So. Das darf ich einmal für die Steiermark in Anspruch nehmen, dass es hier wirklich ein gutes, gelebtes Miteinander gibt, was nicht heißt, dass man immer derselben Meinung ist, um Gottes Willen, aber anscheinend ist bei uns die Eigenschaft, sich Dinge auszumachen, auszudiskutieren, stärker ausgeprägt als anderswo. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass es mit den anderen Bundesländern teilweise auch geht, aber da orte ich bei uns eine besondere Situation. Was jetzt diesen Reformprozess anbelangt. Ich habe schon vor Monaten davon gesprochen, dass es, ich habe es damals so bezeichnet, einen Masterplan Gesundheit Österreich geben muss. Nämlich wirklich in der Dimension, wie ich damals gesagt, des Österreich-Konvents, wo wirklich alle an einem Tisch sitzen, wo sich niemand wegducken kann und wo man sagt, wenn wir es jetzt nicht angehen, dann werden wir das nicht mehr lange in dieser Form aufrechterhalten können. Das passiert jetzt bis zu einem gewissen Grad. Auch da, das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Ich weiß das ja auch als Arzt. Wenn ich als Notarzt tätig war und schnell eingreifen musste, dann muss das natürlich auch rasch passieren. Aber es gibt natürlich auch viele Krankheiten und ich habe das den Patientinnen und Patienten immer gesagt, geben Sie sich auch die Zeit, wieder gesund zu werden. Das heißt, es wird auch Dinge geben, die werden brauchen. Ja? Was aber niemandem zu erklären ist, ist die Tatsache, dass es zum Beispiel, ich bringe jetzt nur Beispiele, noch immer keinen bundesweit einheitlichen Leistungs- und Honorarkatalog. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie soll ich das einem Steirer oder einer Steirerin erklären, dass dieselbe Untersuchung an ihr oder an ihm durchgeführt die Hälfte wert ist wie in Wien zum Beispiel? Das ist überhaupt niemandem zu erklären. Und dieses Spiel lässt sich über alle Bundesländer wunderbar fortsetzen. Das heißt, da wird man sich hinsetzen jetzt. Da müssen rasches, ich habe da Gespräche schon geführt mit den ÖGK-Verantwortlichen Huss und McDonald, bin da auch mit der Ärztekammer im Austausch. Jetzt ist mir schon klar, dass ich auch nur versuchen kann, hier Brücken zu bauen und verbindend tätig zu sein. Aber ich orte hier eine gewisse Bereitschaft. Es gibt einige andere Dinge, die ich an dieser Stelle jetzt einfach so taxativ nennen kann. In der Überzeugung, wir brauchen rasch eine BVE-Gesetznovelle. Da geht es darum, dass man zu den Hausärzten und Kinderärzten, die ja jetzt umfasst sind vom BVE-Gesetz, Gynäkologen mit reinnimmt und Zahnärztinnen und Zahnärzte, weil, ich meine, sagen wir uns ehrlich, das ist mittlerweile Primärversorgung in Reinstform. Ich persönlich kenne niemanden mehr, der sich den Zahn von einem Hausarzt ziehen lässt. Das mag es vielleicht da und dort noch geben. Ich kenne auch keine Frau, die mit gynäkologischen Fragestellungen zum Hausarzt geht im Wesentlichen, beziehungsweise mit Fragestellungen möglicherweise, aber der Hausarzt wird sie dann zum Frauenarzt weiter überweisen. Das heißt, das ist etwas, was man schneller machen kann. Was will ich damit sagen? Ich glaube, es braucht jetzt diesen Startschuss, den gibt es, und dann braucht es einen Weg. Der Zeithorizont von 1,5 Jahren ist ja schon genannt worden, und da muss man einfach eine Baustelle, und ich komme jetzt wieder zu diesem Wording der Baustellen zurück, eine Baustelle nach der anderen abarbeiten. Und wenn wir schon bei der Bildsprache sind, dann möchte ich es auch erklären, warum mir der Begriff der Baustelle eigentlich recht gut gefällt in diesem Zusammenhang Gesundheitswesen. Weil eine Baustelle an sich nichts Schlechtes ist. Ganz im Gegenteil, da passiert etwas, da wird gearbeitet, da arbeiten Menschen miteinander daran, dass etwas Gutes, etwas Neues, etwas Besseres entsteht. Von daher, glaube ich, passt dieses Bild sehr gut. Dumm ist es nur, wenn eine Baustelle eingestellt wird, wenn nichts passiert darauf, wenn die handelnden Akteure miteinander nur streiten, dann wird nichts weitergehen und dann wird nichts rauskommen dabei. Ich glaube, das ist jetzt da wirklich Aufgabe der Politik des Bundes, der Länder. Da bin ich natürlich jetzt da als Vorsitzbundesland ein Stück weit mehr in Beziehung, da alle zusammenzuholen und zu sagen, arbeiten wir gemeinsam auf dieser Baustelle und an dieser Baustelle, und dann kann auch wirklich etwas Gutes dabei entstehen.
Jetzt braucht aber eine Baustelle in der Regel keine Zweidrittelmehrheit. Ein anderer Bereich, der eine große Baustelle ist und wo es viele, viele Diskussionen in den vergangenen Monaten und Jahren gegeben hat, ist die Frage der Fusion der Kassen in der ÖGK oder unter anderem auch in der ÖGK. Jetzt hat man damals den Ländern indirekt versprochen, dass die Kassenrücklagen in den Ländern bleiben würden und auch dort wieder investiert werden. Wir sehen, die Kassen schreiben Verluste, das schon lang, und die Prognosen sind tiefrot, alle Rücklagen sind aufgebraucht. Was sagt dazu der Vorsitzende der Landesgesundheitsreferentinnen? Auch viele andere Landeshauptleute haben sich jetzt dazu schon geäußert. Was sagen Sie, sind Sie der Meinung, man sollte hier neu nachdenken, vielleicht sogar eine Rückabwicklung?
Na, also das glaube ich, wäre jetzt da übers Ziel hinausgeschossen. Aber natürlich kann man diskutieren, wo es Verbesserungsbedarf gibt. Und den gibt es ja tatsächlich. Sie haben angesprochen, die Rücklagen der Länder. Also ich nehme da jetzt wirklich wieder die Steiermark. Die Steiermark war ja aus der Historie heraus immer ein Weltmeister, in dem Fall muss man sagen, Staatsmeister im Sparen. Sprich, wir haben immer sehr niedrige Honorarabschlüsse gehabt für die Ärztinnen und Ärzte. Also da sind wir so gemeinsam mit Kärnten, sind wir bei den Honoraren im übergelassenen Bereich definitiv Schlusslichter. Dafür hat es natürlich auch Rücklagen gegeben. So, von diesen Rücklagen haben wir jetzt aber nichts, weil die aufgegangen sind. Jetzt kann man sagen, doppelt Pech. Wir haben in der Vergangenheit gespart, hinten bei den Honoraren, hinten nach gegenüber anderen Bundesländern, teilweise deutlich hinten nach, und haben von den Rücklagen auch nichts mehr. Was ich schon kritisiere, ist, dass es schwieriger geworden ist, das muss ich schon ganz ehrlich sagen, Dinge, die man im Land vereinbart, wo alle der Meinung sind, dass es klug wäre, dann noch rasch in die Umsetzung zu bringen, weil das natürlich noch einige Schleifen braucht über Wien und so weiter und so weiter. Wie gesagt, jetzt haben wir in der Steiermark die glückliche Situation, dass wir uns in vielen Dingen sehr einig sind, aber da würde ich mir einfach mehr Power wünschen dahinter und mehr Zug zum Tor und nicht in Endlosschleifen gefangen zu sein und immer wieder zurück an den Start und zwei Schritte nach vorne und einer zurück. Und dann muss man natürlich auch eines sehen, dass die ÖGK, und ich habe das ja vorhin schon erwähnt, ich versuche immer die Dinge auch durch die Augen der anderen zu sehen, für 7,5 Millionen Versicherte zuständig ist, dass die ÖGK auch für all jene zuständig ist, die nicht, sondern nur sehr wenig in das System einzahlen und von daher die Situation natürlich keine ganz einfache ist. Also was ich jetzt da auch noch sagen will, ist, ich glaube, es bringt nichts, sich gegenseitig nur über die Medien jeden Tag auszurichten, was alles nicht funktioniert. Da denke ich jetzt vor allem an meinen eigenen Berufsstand, sprich die Ärztekammer, aber das richte ich auch an ÖGK-Vertreter. Ich glaube, es ist jedem bewusst, dass mehr als nur Sand im Getriebe ist. Und jetzt ist es wichtig, dass man schaut, dass man zu konkreten Umsetzungsschritten kommt. Es ist immer wieder die Finanzierung aus einer Hand ein Thema. Mein Gott, solange ich mich mit Gesundheitspolitik beschäftige, höre ich das. Ich muss ganz ehrlich sagen, ob ich das noch erleben werde, ich weiß es nicht. Aber was ich sehr wohl mittlerweile sehe, ist, dass Grenzen verschwimmen in diesem Bereich. Und jetzt da muss ich natürlich wieder ein Beispiel aus dem eigenen Bundesland erbringen, wo wir in manchen Regionen definitiv eine fehlende, niedergelassene Versorgung bei manchen Fächern haben. Wir als KAGES, sprich als steirische Spitalsträger, eingesprungen sind und mit der ÖGK gemeinsam dort jetzt Ambulatorien betreiben und die ÖGK das auch bezahlt. Also das bedeutet, sie bezahlt in Spitalstrukturen rein. Also da gibt es ja eh schon ein Verschwimmen dieser Finanzierungsströme bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, es wäre schon ein großer Schritt, wenn es gelingen würde, dass die ÖGK all jene Leistungen, die im niedergelassenen Bereich möglich wären und die wir in den Ambulanzen unserer Spitäler durchführen, auch bezahlen würden und wir dann über die Fondsfinanzierung nur mehr über den stationären Bereich sprechen könnten. Aber auch das wird noch ein weiter Weg, da gebe ich mir keine Illusionen.
Stichwort weiter Weg, es wird wahrscheinlich noch viel Diskussion bedürfen im Gesundheitswesen und einige Reformen noch diskutiert werden. Schauen wir, wie sich das weiterentwickelt. Herr Landesrat, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da auch ein paar Einblicke zu geben, wie denn die Steiermark das sieht, wie dann die Bundesländer diese Themen auch sehen. Danke für das Gespräch.
Ja, ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken. Man könnte ja stundenlang da weiter diskutieren. Und ich glaube, das ist auch das Zentrale, dass man immer im Austausch bleibt, dass man im Gespräch bleibt. Darf vielleicht an der Stelle auch sagen, ich freue mich, dass ich jetzt Anfang September, wenn man so will, außerordentlich die Landesgesundheitsreferenten in der Steiermark treffen darf, auf meine Einladung hin, wo man mal jetzt auch abseits vom Bundeszielsteuerungstreffen oder dem regulären Treffen über diese Herausforderungen diskutieren kann. Und bleib dabei, es wird uns nur gelingen, diese Baustelle abzuarbeiten und zu etwas Neuem zu kommen, wenn wir gemeinsam daran arbeiten. Vielen herzlichen Dank von meiner Seite für das Gespräch.
Wir werden die Gespräche verfolgen. Dankeschön.
Wunderbar. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.